Wollt ihr ein paar Fragen stellen? Oder?
Ja, eigentlich ja.
Also gut, dann machen wir das so.
Also eigentlich zuerst wollte ich mal fragen, was für Sie so ein typischer Amokläufer ist.
Gut, das ist schon mal sehr eine gute Frage. Weil grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen Menschen, die mehrfach andere töten, gibt es ja den Serienmörder,
ja.
Es gibt den Amokläufer, ja. Und es gibt den Massenmörder.
Ja.
Und der Amokläufer ist extrem selten.
Okay.
Als Beispiel in der Schweiz für einen Amokläufer könnten Sie beispielsweise den Werner Tschanau nehmen. Ist Ihnen der schon auf?
Nein.
Das ist der Typ, der in meinem Amt in Zürich gearbeitet hat. Und dann hat es ihn wirklich gedreht. Mhm. Und er ist zu seiner Arbeitsstelle gefahren und hat vier Leute verschossen.
Okay.
Und hat das vorher nicht geplant gehabt.
Ja.
Das ist ein Amokläufer.
Okay.
Das Problem ist, dass all die... Die hören, Entschuldigung. Mhm. All die School-Shootings und all die, die sonst, zum Beispiel der Leibacher, ja. Das ist der Entzug, der im Parlament um sich geschossen hat, Das sind keine Amokläufer, das sind Massenmörder.
Okay.
Gut. Unterschied ist, der Amokläufer ist im Prinzip, wenn man es genau nimmt, jemand, der aus einer heftigen Emotion heraus reagiert und dann unkontrolliert auf Leute losgeht.
Okay.
Ja. Der Massenmörder ist der, der es geplant macht.
Okay, also für Sie ist ein Amokläufer einer, der es nicht
geplant macht. Wir eigentlich unterscheiden. Also in der forensischen Psychotherapie unterscheiden zwischen Amoklauf und Massenmord.
Okay.
Es ist auch die Frage, also man kann auch, ich nehme an, Sie werden ja beides drin haben. Also es ist wie, also eben die School-Shootings zum Beispiel. Da muss man sich nicht vorstellen, dass die jungen Leute irgendwann am Morgen aufwachen und finden, das wäre jetzt eine tolle Idee, mal ein bisschen zu schiessen, dann in die Schule gehen und losballern.
Ja.
Sondern die haben sich das Wochen und Monate im Voraus überlegt. Und Amoklauf wäre wirklich definiert als unkontrolliert, unkontrollierbar etwas machen.
Okay.
Und das andere ist eigentlich, wenn es vorbereitet ist, ist es eben ein Massenmord. Das ist der Punkt.
Okay.
Also, tun wir es unterscheiden.
Ja. Und gibt es irgendwelche bestimmten Merkmale, wo man jetzt irgendwie sagen kann, ja, das ist jetzt ein Amokläufer, also im Voraus, oder?
Wie man nie kann voraus bestimmen.
Ja.
Nein, also. Da muss man wieder unterscheiden, es gibt Profiling. Das heisst, das ist das, was die im FBI machen, in Amerika, sehr gerne. Das heisst, die haben ja versucht, Merkmale herauszufinden, wie... Also was sind das für Menschen, die so Taten begönnen?
Ja.
Und das Ergebnis nach 40 Jahren Forschung ist, wir haben keine Ahnung.
Okay.
Also man kann es nicht voraussehen.
Okay.
Im Allgemeinen.
Mhm.
Beim Amokläufer sowieso nicht, weil ja der eigentlich erst kurz vor der Tat überhaupt auf die Idee kommt.
Ja.
Beim Massenmörder ist es so, dass man versucht, dass man das dort natürlich auch versucht. Das ist eigentlich, also eben, dort ist dann wieder etwas ähnlich, dass man versucht, bei beiden das Profiling für beide zu machen.
Ja.
Und dort kann man sagen, gewisse könnte man erkennen und andere nicht.
Mhm.
Und ein klassisches Beispiel für einen, den wir erkennen können, wäre der Leibacher gewesen, Zug. Mhm. Das wäre ein klassischer Fall von jemandem, den man hätte erkennen können.
Und wie denn?
Aufgrund von seinen Vordelikten, aufgrund von seiner Persönlichkeit.
Okay.
Aber es gibt nicht ein Merkmal, also es gibt natürlich schon Merkmale, man sagt, wenn die vorhanden sind, dann ist jemand hochgefährlich.
Mhm.
Als Beispiel sage ich genau, kann ich eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, eine paranoide Persönlichkeitsstörung oder eine Psychopathie.
Okay.
Und da etwas Korrelatorisches drin. Wenn alles miteinander zusammenkommt, dann ist es hochgefährlich.
Ja.
Aber das ist nicht, da kann man dann auch nicht sagen, der Typ, der das hat, der macht dann einen Massenmord. Oder der macht das, sondern der ist dann einfach hochgefährlich. Das kann aber sein, dass einfach irgendjemand umbringt. Oder irgendjemand anders. Mhm. Also man kann nicht in der Forensik nie sagen, wer was wird begangen.
Ja.
Also beispielsweise, wenn wir eine Prognose machen, dann sagen wir, ein Vergewaltiger hat das und das Rückfallrisiko, dass er es wieder macht.
Ja.
Und zwar in den nächsten 20 Jahren und nicht am Tag X. Mit dem Opfer. Das geht nicht.
Ja, klar.
Also, diese Voraussage kann man in dem Sinne nicht machen.
Okay. Okay.
Und es gibt dann keine, eben, man hat leider kein einziges Merkmal gefunden, das auf alle Täter zutrifft.
Okay.
Leider.
Ja,
es gibt, ich kann ja schon ein paar nennen, also es gibt ein paar Merkmale, die darauf hinweisen.
Ja.
Eben Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie ist ein Risikofaktor.
Okay.
Waffenaffinität.
Ja.
Also wenn jemand eine Waffe sammelt, beispielsweise.
Okay.
Rückzug.
Ja.
Vor allem auch viel dann nur noch am Computer.
Mhm.
So, viel Beschäftigung mit Gewalt.
Ja, also würde ich sagen, zum Beispiel auch so WoW-Spiele und so Auslöser sein könnten, oder?
Das ist sehr umstritten.
Okay.
Also ich muss sagen, ich tue mich da weder die eine noch die andere Seite nicht. Also es gibt ja die sagen, die School-Shootings würden nie passieren,
ja,
wenn man nicht die Gewaltspiele hätte.
Okay.
Das ist aus meiner Sicht Quatsch.
Ja.
Andererseits ist es aber so, wie bei den meisten Sachen, wenn man eine Prädisposition hat,
mhm,
auf das anzusprechen,
ja,
dann kann man eben, wenn man dann noch, dann könnte die Gewaltspiele, wo man dann wirklich heute, die sind ja ganz extrem Fans,
ja,
dann kann man wirklich sozusagen, das kann beitragen, dass man den Realitätsbezug verliert. Das, mhm, ist natürlich möglich.
Okay.
Also es ist wie ein begünstigender Faktor bei einem Teil der Leute.
Ja.
Das ist ja wie bei allem so.
Ja.
Sie haben von 100'000 Leuten, die irgendein so ein Baller-Game machen, oder so ein ganz realistisches, 99.998 werden problemlos damit können umgehen, werden Realität und Fiktion können unterscheiden. Und zwei haben sie, die sprechen darauf an und bei denen trägt dann das dazu bei, dass sie tatsächlich irgendwann einmal auf die Leute losgehen. Aber ja, sie können natürlich nicht sagen, wer. Auch wieder.
Ja,
von vornherein, oder?
Ja, klar.
Darum ist es so schwierig, das zu verbieten. Oder ja, eben auch nicht.
Ja, klar. Ja. Gibt es eigentlich für ja, jetzt zum Beispiel so Amokläufer oder Massenmörder, gibt es irgendeine Therapie, die man für die machen können, kann? Ich meine, es gibt ja so Dinge, die sind ja, mhm, fast hyperintelligent im Prinzip.
Ja. Es kommt auf die Ursache an.
Okay.
Also. Wenn es ein klassischer Amoklauf ist,
ja,
dann heisst ja, dass das gerade mit der, das hat eine Vorgeschichte,
ja,
das hat eine extreme emotionale Beteiligung,
ja,
von demjenigen und es ist eine hochspezifische Situation.
Okay.
Der hat schon von Grund auf gar nicht so ein hohes Risiko, dass er das wieder macht.
Mhm.
Und je nachdem, was er für eine Störung hat, kann man die natürlich dann behandeln.
Mhm.
Das ist der eine Fall. Der zweite Fall, das ist jetzt zum Beispiel das, was jetzt in Norwegen so schön streitet,
ja,
beziehungsweise in Schweden, ist der Breivik.
Ja.
Das ist wirklich ein riesiges Problem,
ja,
weil der Mann hat so viele Leute umgebracht.
Ja.
Und es sagen ja jetzt Gerichtspsychiater, sagen ja, der hat eine Schizophrenie.
Mhm.
Und seine betreuenden Psychiater oder Psychologen im Gefängnis sagen, nein.
Ja.
Jetzt kommt es natürlich vor, wenn er Schizophrenie hat, ist er behandelbar. Prinzipiell, wenn nicht, nicht.
Ja. Okay.
Wir haben in der Forensik, man muss das ein bisschen so sehen, es geht eben nicht ums Delikt, es geht um die Person.
Ja.
Also es gibt gewisse Persönlichkeiten oder gewisse Täter, die kann man nicht behandeln.
Okay.
Das sind Psychopathen, ja, schon mal gehört, der Begriff.
Ja.
Aber im forensischen Sinn, also Psychopathie nachher, heisst das.
Okay.
Das, ja, ist, das sind, ist ein Instrument mit 20 Items, ja, und wer dort über 30 Punkte hat, ist ganz schlecht behandelbar. So sagt man.
Okay.
Also wenn jemand Psychopath ist, man kann auch sagen soziopathisch und dissozial gemischt. So ein bisschen.
Okay.
Also es sind Leute, die haben null Empathie gegenüber ihren Mitmenschen, kein, okay, Mitgefühl, denen sind andere völlig egal, die halten nicht von Regeln und Normen und so weiter und so fort.
Ja.
Die haben ein gewisses manipulatives Verhalten etc. Und bei denen weiss man, die kann man eigentlich nicht behandeln.
Okay.
Genauso wie wenn einer extrem sexuell deviant ist, beispielsweise, oder ein anderes Reis deviant.
Ja.
Das kann man nicht behandeln. Also ein Sadist, der aus sadistischen Gründen mehrere Leute umbringt, das kann sie nicht machen.
Okay.
Also, das ist unmöglich. Sobald er aber eine Störung hat, die mit der Tat im Zusammenhang steht, die man kann behandeln kann, dann, ja, sieht es anders aus. Also man kann es nicht mit Ja oder Nein beantworten, aber man muss auch sagen, wir haben sehr wenig Serientäter,
ja,
und Massenmörder. Und eben der Canun ist der eine Bekannte da in Zürich, der hat eben der hat vier Leute auf dem Gewissen.
Ja.
Der ist jetzt wieder draußen.
Wie lange hat der müssen?
Ja, der ist glaube schon 15 Jahre gesessen.
Okay, gut.
20. Und der ist jetzt, ja, ich glaube, der ist jetzt wieder draußen. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Auf jeden Fall, das ist ein Mann, der hat man können behandeln zu meinen, ja. Der hat nie so ein hohes Risiko gehabt. Okay. Das Problem ist aber, dass sie beispielsweise den Leibacher, der hat sie nicht lebendig verwünscht.
Ja.
Und beispielsweise der Klassiker von einem School-Shooting, also dass er in die Schule geht und um sich schießt, haben wir in der Schweiz noch nie gehabt.
Ja.
Also wir haben natürlich ganz wenig Erfahrung mit diesen Leuten von der Behandlung her. Ich weiss aber natürlich von der Literatur aus Deutschland, wo wir ja, mit nicht zu tun haben, wo auch diese Leute zu tun haben. Es ist wirklich sehr schwierig. Also wenn jemand diese Grenze mal überschritten hat und mehrere Menschen umgebracht hat, das Problem ist ja nicht mal, wenn sie den, nehmen wir mal an, man kann den therapieren, dass der, sagen wir, nur noch ein 5% Risiko hat, dass er jemals wieder etwas macht. Sie nehmen trotzdem nicht raus.
Ja.
Nie im Leben.
Ja.
Also für die Gesellschaft ist es nicht möglich, jemanden wieder rauszulassen, weil mit 10 Leuten auf dem Gewissen hat, das geht einfach nicht.
Ja.
Das wäre nicht erklärbar.
Ja.
Und das ist das Problem.
Okay.
Das ist jetzt von der Behandelbarkeit her.
Ja, ja. Ja, und nachher noch wegen Breivik. Wie denken Sie, hat der so eine krampfhafte Idee, im Grunde mit sich Menschen umzubringen?
Ja, jetzt wird es spannend. Also, jetzt wird es interessant. Jetzt werde ich sozusagen Schiedsrichter spielen. Also, grundsätzlich ist es so. Er hat ja seine Begründung, warum er das Ganze gemacht hat, das hat er ja von Haufen Seiten dargelegt.
Ja.
900 sind es gerade. Ich muss sagen, ich kenne es nur in Auszügen.
Mhm.
Es ist aber so, das, was jeder sagt, die Inhalt, also dass er findet, er müsse an Norwegen reden und das sagt alles verweichlichte Leute und es gäbe eine ausländische Invasion und einen Staatserfall und wenn er das jetzt nicht gemacht hätte.
Ja.
Die Frage ist, was ist das? Ist das Wahn?
Mhm.
Und Wahn ist, also ich erkläre nachher, was Wahn ist.
Ja.
Oder eben nicht, ist es eine Weltanschauung.
Ja.
Wenn es eine Weltanschauung ist, dann ist es ganz einfach. Dann hat er das so entwickelt, so wie man auch Nazi wird oder so wie man auch Skinny wird oder so.
Ja.
Bei einem Skinny weiß man zum Beispiel, das sind häufig entsteht ja Rassismus aus Angst raus, das weiß man.
Mhm.
Und das sind vermindert Selbstwertgefühl und so weiter. Und das entsteht dann so. Das kann man dort anweisen. Ob das bei Breivik auch so ist, ist schwierig. Weil es ist eben nicht klar, ist das sozusagen als Weltanschauung zu werten, was er sagt.
Mhm.
Und, oder ist es eben wahnhaft? Mhm. Wahnhaft würde heissen, oder Wahn ist definiert als eine Überzeugung, die jemand hat,
ja.
Die nicht durch logische Argumente beeinflussbar ist.
Okay.
Also, mit einer Wahnhaft können Sie diskutieren, wie Sie wollen.
Ja.
Der hat jetzt seine Sicht nicht. Auch wenn für sie völlig, das gibt es doch nicht, das ist doch völlig logisch, was ich ihm sage.
Mhm.
Da kann man ja gar nichts dagegen sagen, aber daran interessiert es nicht.
Okay.
Beziehungsweise er kann gar nicht, weil wahnhafte Überzeugung ist nicht veränderbar.
Ja.
Und wenn es eine wahnhafte Überzeugung ist, dann ist es ganz einfach, dann hat er eine Schizophrenie, so wie es Gutachter sagen. Blöderweise ist der Wahn halt so, dass er dann zu einem Massenmord führt. Ist übrigens auch Massenmörder, kann auch mal klar,
was
genau nimmt. Und das ist dann ganz einfach zu erklären. Gibt es bei uns auch.
Ja.
Wir haben in der Strafanstalt Regensdorf mindestens gleich viel Schizophrenie wie in Burghölzli.
Okay.
Also Schizophrenie haben ein 10-fach erhöhtes Risiko, gewalttätig zu werden.
Ja.
Das ist ganz einfach erklärbar. Okay. Und das ist halt dann ein bisschen fast Zufall, was für einen Wahn das es gibt.
Ja.
Wenn es aber ein Leben, eine Überzeugung ist, oder einfach eine Einstellung, von Breivik jetzt zum Beispiel ist. Was durchaus auch möglich ist. Also, wir sind uns da wirklich alle unsicher. Man müsste ihn selber untersuchen, um es
zu können.
Aber dann ist es natürlich so, da fragt man sich schon, wie so etwas entsteht.
Ja.
Aber das ist natürlich, eben, meistens ist es dann, hat es mit Selbstwertgefühl zu tun, es hat mit Schuldzuweisungen zu tun. Also mit Problemen externalisieren, auf andere übertragen, anstatt selber.
Mhm.
Das Problem bei sich und so weiter. Da gibt es dann viele Erklärungen. wissen wir aber natürlich nicht. Okay. Aber da gibt es natürlich alles Mögliche an Verrückten. Also, also da unterscheidet sich dann, wenn es so wäre, dann würde sich dann der Breivik nicht unterscheiden von irgendeinem Sektenführer, von irgendeiner komischen Idee. Also, das ist doch kein Unterschied, das ist einfach nur inhaltlich ein Unterschied. So. Aber eben, entscheiden will ich es also nicht, was es ist.
Und er hat, also der Breivik hat ja mal gesagt, also er ist für unzurechnungsfähig erklärt worden, aber er hat selber gesagt, dass es nicht ist.
Ja.
Was heisst das jetzt?
Also, das ist eigentlich etwas, was dafür spricht, dass er, dass eben die Umrungsschläge Gutachter gleich recht haben, er hat die Schizophrenie.
Okay.
Weil, grundsätzlich ist es so, wenn er das macht, er hat ja einen ideologischen Hintergrund. Er hat ja das Ziel damit. Und wenn er natürlich schuldunfähig ist, dann heisst das, er ist verrückt. Er ist irre.
Ja.
Und das ist natürlich für ihn eine Katastrophe. Und das ist ganz typisch. Also wenn Sie in eine psychiatrische Klinik gehen, Burghölzli, und die nächsten 10 Schizophrenen schauen, die kommen, dann werden Sie feststellen, dass 2/3 von denen, also etwa 6 oder 7 von den Schizophrenen, die dann in die Klinik kommen, der Überzeugung sind, dass nicht sie krank sind, sondern der Rest von der Welt.
Okay.
Das gehört zur Krankheit dazu. Ja. Ist auch ganz normal erklärbar. Stellen Sie sich vor, Sie können Halluzinationen über Stimmen hören, Wahnvorstellungen, und das alles ist für Sie real.
Ja.
Also ist ja logisch, zuerst versucht man mal herauszufinden, wer spielt mir da einen bösen Streich. Mhm. Und irgendwann merkt man, oder man hat dann die Überzeugung, die wahnhafte, man hat unter anderem die Stimme, und die sind ja real. Mhm. Und natürlich ist es dann eigentlich einfacher zu sagen, nicht ich bin da verrückt, sondern die anderen. Mhm. Mit denen stimmt etwas nicht. Also es ist ganz normal, dass eigentlich ein Schizophrener sagt, nicht ich bin das Problem, sondern ihr.
Ja.
Okay. Und das wäre einfach das. Das wäre so erklärbar, oder? Mhm. Oder eben, wenn er eben keine Schizophrenie hat, wäre es eben auch erklärbar, weil dann wäre es natürlich für ihn eine Beleidigung. Wenn man ihn für irre erklärt, dabei findet er ja, ich habe die richtige Überzeugung und ihr seht es alle falsch.
Ja.
Dann kann er es natürlich auch nicht akzeptieren, dass das gesagt wird.
Ja,
also das ist ja. Auch das wieder, eigentlich so richtig genau unterscheiden kann man anhand von dem auch nicht. Ja. Aber es ist an sich eine Aussage, die ich so erwartet hätte.
Okay.
Und nicht überraschend ist.
Ja. Und eben der Breivik ist ein Massenmörder nach innen.
Ist ein Massenmörder. Ja. Er hat das geplant, vorbereitet. Eben, der Unterschied ist wirklich der Affekt. Also der eine ist kaltblütig, geplant, und der andere ist halt eigentlich... Wobei, also es ist eine Unterscheidung, die wir Forensiker machen.
Ja.
Journalisten etc., die können die Unterscheidung nicht machen. Sogar die meisten Juristen kapieren den Unterschied nicht. Es ist halt so, wie es ist.
Ja.
Also, halt mal so definiert in der Kriminologie. Und zu Recht hat man das so definiert. Aber... Ja, es funktioniert halt in der Presse nicht, dass das richtig benannt wird. Ja.
Ja. Und wieso denken Sie, dass der Breivik sein Manifest unbedingt vor der Tat hat veröffentlichen, also an Leute schicken?
Weil er sehr wahrscheinlich befürchtet hat, dass er nach der Tat nicht mehr dazukommt. Ganz einfach.
Ja. Und wieso hat er das der Welt zeigen?
Entweder ist er, also wenn er wahnhaft ist und überzeugt ist, er muss das Land retten, dann ist klar, dann will er, dass seine Botschaft gehört wird.
Ja.
Das ist wie jemand, der ja sich einen Bombengürtel umschnallt und irgendwo in Tel Aviv, in der Fußgängerzone, sich in die Luft sprengt und damit ein paar Israelis umbringt, das ist jetzt schon länger nicht mehr vorgekommen, aber eine Zeit lang, der macht ja das nicht nur, weil das ihm Spass macht, sondern der will ja damit eine Aussage machen.
Ja.
Und im Breivik ist natürlich auch eine politische Aussage gegangen, also er hat sein Gedanken gut weitergeben. Das ist ein Grund, warum das Psychiater sagen, der muss eine Schizophrenie haben, weil das ja wahnhafte Überzeugung muss sein, und die muss er ja dann, er muss ja die anderen davon wollen überzeugen.
Ja.
Sendungsbewusstsein, gewisses. Oder die Idee, das ist ja dann abstrus.
Ja.
Also, viele, das haben übrigens viele Querulanten nehmen. Viele Querulanten meinen, wenn ich mich dann räche und den verschiesse, dann hat mir so ein Unrecht angetan, dann merken alle Leute, was ich für ein Armer bin und was das für ein Double war. In Realität ist es natürlich anders. Ja, in Realität ist nämlich er der, der dann dran kommt und verrissen wird. Ja. Und das Opfer, das unter Umständen sogar tatsächlich Täter war vorher, wird dann zum reinen Opfer. Also, die erreichen das nicht. Und bei ihm ist es einfach wirklich die Überzeugung, er hat einen Auftrag, das Manifest, das ist seine, der hat sein Leben darauf ausgerichtet. Er hat irgendwie 8-9 Jahre lang nichts mehr anders gemacht, wie er dem umgestudiert und geschrieben und vorbereitet. Und das ist eigentlich klar. Also, das hat er wollen, der Menschheit mitgeben. Ja. Wir befürchten auch, dass es ein paar Idioten gibt, die das lesen und auf die gleiche Idee kommen. Also, ja, ich sage es jetzt mal so. Okay. Ist durchaus möglich.
Ja.
Ist also nicht, und dort ist natürlich wieder die Frage, ob man es gerade zensurieren
müssen. Okay.
Ja. Und man hätte ihm das natürlich aus dem Gefängnis raus niemals erlaubt, das zu veröffentlichen.
Ja, gut. Ja.
Nie. Das
ist klar.
Ja,
das
ist logisch.
Ja.
Das ist das.
Ja, das
okay.
Wäre es eigentlich.
In dem Fall auch hauptsächlich der Breivik.
Ja.
Ja, das ist natürlich heftig.
Ja, ist ja ziemlich.
Ja, ist extrem. Ja. Ist wirklich extrem. Hat man schon das Auto so gehabt.
Ja. Aber hat es schon mal so einen ähnlichen Fall gegeben?
Ah, es gibt natürlich schon andere, die. Ja. Ja, mal, es gibt natürlich noch viel Extremeres eigentlich.
Zum Beispiel?
Oklahoma. Der, hat einfach nicht, der ist einfach nicht umeinander gelaufen und hat Leute umgebracht. Ja. Der hat einfach eine Bombe hochgeladen. Da sind 200 Leute da gewesen. Also.
Ja.
Nein, es gibt natürlich einen Haufen. Und es gibt, eben bei den Massenmördern, da gibt es wirklich, das hat häufig mit Hass auf die Umwelt zu tun, mit sich ungerecht behandelt fühlen. So, oder? Das hat halt schon immer so einen Hintergrund.
Mhm.
Und eben an sich, der Breivik und die Schüler, die dann in die Schule gehen und die Leute runterknallen, das ist eigentlich nicht ganz, nicht so grossartig unterschiedlich.
Mhm.
Das muss man schon sehen. Das ist etwas ganz anderes, aber gegenüber zum Beispiel einem klassischen Serienkiller.
Ja.
Also da gibt es in Russland einen, der hat über 150 Mal um Frauen umgebracht.
Mhm.
Da gibt es in Amerika, der berühmteste Serienmörder ist Ted Bundy. Der hat, das war ein Sadist.
Mhm.
Und der hat es nur mal sexuell erregt, Frauen umzubringen, oder hat er das etwa 40 Mal gemacht. Er hat es dann auch tatsächlich geschafft, 4-mal zum Tod verurteilt zu werden, 4 verschiedene Bundesstaaten.
Okay.
Aber das ist dann eben ein Unterschied, dass ein Serienmörder,
ja.
Der ist meistens krank und deviant.
Ja.
Also der hat meistens, bei dem geht es mehr um Lust. Mhm. Und bei Massenmördern und bei denen Skurrilen, bei denen geht es um eine Überzeugung. Das ist vielleicht der hauptsächliche Unterschied. Aber es gibt natürlich immer wieder so Sachen.
Okay.
Das ist, und wird es immer geben.
Ja.
Mein Liebes, das ist das, was man leider muss sagen, man hätte nicht vorher können.
Ja, verhindern kann man es. Mhm.
Oder sogar, wenn wir jetzt, wir können ja das Gedankenspiel machen, wenn jetzt zufällig,
ja.
Nehmen wir an, es wäre mal aus irgendeinem Grund die Polizei bei Breivik auftaucht und hat gesehen, dass der Waffe hat.
Ja.
Und dass der so erst Zeug schreibt. Ja, was hätte er jetzt machen
wollen? Ja.
Er hat nichts gemacht.
Ja,
er hat niemanden umgebracht. Sie können jemanden nicht in Haft nehmen. Es gibt in der Schweiz einen Fall, wo sie das tatsächlich gemacht haben. Also sie haben mal einen mehrere Jahre weggesperrt, weil er den Guschbein bedroht hat, der Ex-Bundesrat.
Okay.
Also das ist ein lustige Geschichte, ein Maturant gewesen.
Ja.
Der hat aus irgendeinem Grund ist er die Matura nicht geschafft. Und dann hat er den Guschbein dafür verantwortlich gemacht. Und hat am Anfang eine Mail geschrieben.
Ja.
Er wisse, wo er wohne, er wisse, wenn er sterbe, er soll schon mal sein Testament machen, sich von der Familie fragen, das ist wirklich so, oder?
Ja.
Und der Depp hat natürlich nicht damit gerechnet, dass man ja logischerweise herausfindet, wer er ist. Ja. Also es gibt ja IP-Adressen. Ja. Dann ist die Polizei zu dem, ist in die Wohnung, hat sie gestürmt.
Ja.
Und hat eben auch so auf dem Computer im Haufen so ein Manifest gefunden, auch einen ganz klaren Plan gefunden, wenn er wo jetzt den Guschbau umbringt. Ein geladene Magnum neben dem Computer. Den haben sie ein paar Jahre weggesperrt. Ich glaube, der ist immer noch drin.
Oh.
Ja,
okay.
Für Drohung. Aber wir Schweizer sind das echt extrem.
Ja.
Was natürlich mit dem Leibacher zu tun hat.
Okay.
Also der Leibacher geht auch als extrem, weil er auf Politiker los ist.
Ja.
Also in das Parlament hineingehen und mal um sich schliessen.
Ja. Ganz
Aber eben, es gibt es immer wieder und überall. Ja. Unabhängig vom politischen System, unabhängig von... Es ist auch die Frage, ist schon über die Schuld, aber höchstwahrscheinlich nicht. Also, das gehört einfach zum Menschen. Es ist einfach eine Variante, wie Menschen können sich entwickeln können. Ja. Sehr wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Okay. Ich hoffe, es hat etwas gebracht.
Mal, doch. Gut. Mal, das ist tipptopp.
Merci vielmals. Ja, bitte. Also, wir haben uns ja mit dem...